Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Die Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg rund 27 Millionen Menschen verloren. Soldaten und Zivilisten zusammen. Kaum ein anderes Land ist vom Krieg so geprägt. Am 9. Mai 1945 hat Nazi-Deutschland kapituliert. Bis heute feiert Russland darum den sogenannten Tag des Sieges. Erst seit 1965 ist der 9. Mai offiziell ein Feiertag. Unter dem Wladimir Putin ist der Tag politisch noch wichtiger geworden. Aber noch nie war er so wichtig wie das Jahr.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Heute ist der 9. Mai nicht nur ein Gedenktag. Es ist eine Machtdemonstration, ein patriotisches Ritual und ein Teil der russischen Staatsidentität. Aber ausgerechnet dieses Jahr steht die Feier unter Druck. Kurz vor dem Feiertag sorgen angebliche ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau für Nervosität im Kreml. Der Tag des Sieges wird so plötzlich zur Bewährungsprobe für das System Putin. Kann er sich bei einem möglichen Angriff auf Parade überhaupt an Macht behalten? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Marcel Hirsiger. Er ist Osteuropa-Experte und Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Herr Hirsiger, grüezi wohl und herzlich willkommen beim Durchblick.
Grüß dich, Herr Schmid.
Der 9. Mai ist wohl der wichtigste staatliche Feiertag in Russland. Jetzt sind Sicherheitsmaßnahmen für dieses Jahr getroffen worden. Was ist ein Putin sein Horrorszenario für diesen Feiertag?
Ja, die russische Regierung befürchtet konkret zwei Horrorszenarien. Zum einen einen direkten Angriff auf Paraden, der vor allem in Moskau stattfindet. Allenfalls auch Angriff auf kleinere Städte, weil Moskau im Moment sehr stark geschützt und befestigt ist und die anderen Städte vernachlässigt werden. Und das zweite Horrorszenario, das im Raum steht, ist ein Attentat auf den Putin oder einen von seinen Staatsgästen aus einem engeren Umfeld.
Wie fest sind jetzt die Feierlichkeiten dieses Jahr so zusammengeschrumpft worden im Vergleich zur Vergangenheit?
Im Vergleich zu der Vergangenheit sind die Feierlichkeiten dieses Jahr massiv eingeschränkt worden. Zum einen finden es nur noch wenige Feierlichkeiten überhaupt statt und die sind sehr stark konzentriert auf Moskau und ein paar wenige Städte. In Moskau selber wird es eine Parade geben, nach dem, was wir heute wissen. Es wird aber nur eine kleine Truppenparade sein. Es sind keine Kadetten vorgesehen. Das ist in der Vergangenheit immer ein wichtiger Teil gewesen und es wird vor allem keine grosse Militärtechnik vorgeführt. Es gibt eine kleine Flugshow. Ansonsten wird es vor allem eine Truppenparade sein. Es wird zusätzliche Einschränkungen geben bei der Nutzung von Internet. In Moskau wird das Internet offenbar morgen abgestellt und der Mobilfunk. Und auf der diplomatischen Ebene sieht man eine Einschränkung, weil kaum internationale Gäste werden anwesend sein. Nebst dem belarussischen Präsident Lukaschenko sind es ein paar wenige. Zum Teil sogar sind wir mal an erkannten Staaten, wo sich die ergeben, an dieser Parade dabei zu sein. Und das zeigt auch die zunehmende Isolation von Russland auf der internationalen Bühne.
Welche Bedeutung hat der Tag historisch und emotional für die russische Bevölkerung?
In den letzten Jahren ist der Tag massiv ideologisch aufgeladen, zeitweise sogar überhöht worden. Während der Sowjetzeit, in den Jahren nach 1945, hat der Tag kaum eine Bedeutung gehabt. Später ist es ein Gedenktag geworden für die Opfer vom Krieg. Heute ist es in Russland ein Tag, wo ein klares Zeichen setzt für nationale Identität und zunehmend eben auch für die militärische Stärke. Es ist auch ein Tag, wo heute Stellvertretung steht, nicht nur für den Sieg 1945 über den faschistischen Westen, also Nazi-Deutschland, konkret, sondern vor allem für einen Sieg über den Westen insgesamt und somit auch für einen Sieg über die Ukraine. Es ist ein Tag, wo Vergangenheit, 1945, Gegenwart, aber auch Zukunft miteinander vermischt. Und eine neue Umfrage in Russland zeigt zum Beispiel, dass rund 2/3 der Bevölkerung den Tag als wichtigste Feiertag im Jahr erachtet und rund die Hälfte der Bevölkerung plant, in der einen oder anderen Form an diesen Festlichkeiten und Feierlichkeiten teilzunehmen. Es ist ein Tag, der aber auch nicht nur vom Staat vereinnahmt wird, sondern auch von Firmen beispielsweise, die Werbung machen im Umfeld oder Sportveranstaltungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Er nimmt einen sehr grossen, zentralen Stellenwert russischen Alltag.
Also sehr ein wichtiger Tag. Wie außergewöhnlich wäre jetzt ein Angriff von Ukraine an diesem wichtigen Tag?
Das wäre sehr außergewöhnlich. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Die Ukraine hat in der Vergangenheit immer versucht, sich auch als moralisch Russland gegenüber überlegen zu zeigen. Ein Angriff auf die Parade würde die Reputation massiv infrage stellen und international wahrscheinlich nicht auf Verständnis stoßen. Dass man aber überhaupt einen Angriff befürchtet, schon das ist sehr außergewöhnlich. Es geht also weniger um die Frage, ob es stattfindet, sondern die Möglichkeit, dass die Ukraine überhaupt einen Angriff könnte lancieren. Das ist vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen. In der letzten Woche hat die Ukraine aber gezeigt, dass sie nicht nur Waffen hat, die sehr weit ins russische Hinterland gehen. Wir reden von Distanzen bis zu 1500 Kilometer, sondern dass sie vor allem auch sehr viele Waffen hat. Drohnenschwärme, die mehrere hundert Stück umfassen. Und das ist eine neue Entwicklung, die in Russland mit sehr viel Sorge zur Kenntnis genommen wird.
Wie stark trübt der Kriegsverlauf im Moment die Stimmung zu Moskau?
Wir versuchen nach aussen pura normal zu zeigen. Wenn man die Medien verfolgt, in russischen Fernsehen, in russischen Tageszeitungen, dann wird wie in der Vergangenheit auch über Vorbereitungen berichtet. Am Rande weisen wir auf Einschränkungen hin, die mit der aktuellen Situation begründet werden, ohne dass man weiter auf die aktuelle Situation eingeht. Es ist auch darauf hingewiesen worden, dass dieses Jahr die Feierlichkeiten deutlich kleiner sind als vor einem Jahr. Vor einem Jahr hat man 80 Jahre gefeiert, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also ein Jubiläum. Dieses Jahr sind ja einfach eine ganz normale Feier mit 81 Jahren. Darum müsse das auch nicht weiter gross gefeiert werden. Und wir haben auch nur die Staatsgäste eingeladen, die sich wirklich haben wollen aufdrängen. So ist das in einer Tageszeitung innen zu lesen gewesen. Die russischen Medien raten da konkret von einem Besuch ab auf dem Roten Platz, aber mit einer sehr eigenartigen Begründung. Wenn man auf dem Roten Platz teilnimmt, dann sind die Distanz zu den Truppen so gross, dass man Gesichter nicht sehen können. Also man würde lieber die Heime bleiben, weil am Fernsehen hat man dann wirklich das volle Erlebnis. Das wirkt sehr merkwürdig. Es kommt aber auch in einer Zeit rein, wo die Umfragewerte vom Machthaber Wladimir Putin schon seit einiger Zeit sinken. Also die Bevölkerung wird schon auch zunehmend skeptisch, was sicher nicht besser wird durch die Entwicklung in den letzten Tagen. Im Moment ist die Zustimmung von Putin allerdings immer noch bei je nach Umfrage 70-75%, aber sie ist stark sinkend und dürfte in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch weiter zurückgehen.
Jetzt haben wir vor allem von Anschlägen auf die Feierlichkeiten geredet. Wie außergewöhnlich wäre ein Anschlag auf den Putin selber?
Das ist ein Thema, das in den letzten Tagen immer wieder diskutiert worden ist. Offenbar gibt es auch Geheimdienstberichte, wo das suggeriert, dass da Planungen in Vorbereitung sind. Man muss da vielleicht den gesamten Kontext sehen. Russland hat eine Kultur entwickelt über die letzten Jahrhunderte, wo immer wieder von inneren und äußeren Feinden umzingelt sind. Das geht bis weit ins Mittelalter zurück und das zieht sich bis in die heutige Zeit durch. Insofern ist die suggerierte Angst, dass ein Attentat könnte unmittelbar bevorstehen, in Russland gar nicht so ungewöhnlich, gar nicht so außergewöhnlich. Das ist auch ein wichtiger Teil von der Ideologie, die die russische Regierung seit einigen Jahren stark pflegt und mit Propaganda unterstützt. Wir sind und zingeln. Das dient also ein Stück weit sogar dem Narrativ, dass Russland angegriffen werde von inneren oder äußeren Feinden. Dass es konkret jetzt unter Putin geht, ist eine neuere Entwicklung. Man muss sich aber dort auch überlegen, wer überhaupt in Frage könnte, für so einen Putschversuch anzuführen. Ein Putschversuch braucht ja in irgendeiner Form einen Anführer. Und da ist im näheren Umfeld von Machthaber Wladimir Putin eigentlich niemand zu erkennen, der so eine Revolution könnte anzetteln.
Also ist das nicht eine Vorbereitung von der Elite für eine Nachfolge vom Putin?
Das kann ich mir wenig vorstellen. Es hat wenig, wo im direkten Umfeld von Wladimir Putin überhaupt in Frage kommt für so eine Nachfolge. Wir haben zu viele, die sich die Finger dreckig gemacht haben in den letzten Jahren, die zwar vielleicht nicht offen den Krieg kritisiert haben, aber eben sich auch nicht distanziert haben von Wladimir Putin. Und aus dem näheren Umfeld kommt eigentlich niemand in Frage im Moment, wo einen klaren Gegenpol könnte liefern zum aktuellen Machthaber.
Aber ich meine, ganz ausgeschlossen ist ja nicht, man hört ja auch immer wieder, dass er sich immer mehr und mehr isoliert und im Bunker verschanzt. Also ihr so ein bisschen Misstrauen gegenüber der eigenen Reihe hat er schon ein bisschen.
Das hat er schon längere Zeit. Wir erinnern uns an Januar und Februar 2022, unmittelbar vor oder gerade nach der Vollinvasion in der Ukraine. Es hat das berühmte Bild gegeben, wo der französische Präsident Emmanuel Macron empfangen hat, an einem Tisch, der 6 Meter lang war. Kurz darauf hat der UN-Generalsekretär Guterres empfangen am gleichen Tisch. Die Paranoia, die scheint schon länger vorzuherrschen. Er hat sich schon immer sehr stark distanziert. Er ist auch nie der Machthaber gewesen, der ein Bad in der Menge gepflegt hat. Insofern fällt auch der Bevölkerung nicht auf, dass das jetzt plötzlich mehr Distanz geworden wäre. Das ist eine Entwicklung, die unter Putin eigentlich schon immer sehr lang gepflegt worden ist. Wenn man Fernsehbilder anschaut, dann wird er in den letzten Tagen auch sehr aktiv gezeigt. Als eine Person, die sehr stark am Arbeiten ist, die sich trifft mit Leuten in einem Büro. Wobei nie klar ist, wo sich das Büro befindet, weil es offenbar mehrere Kopien, identische Bürokopien gibt an verschiedenen Standorten. Aber er wird als die Person zeigt, die sich im Hintergrund um das Wohl vom Land kümmert. Aber man sieht die Distanz vielleicht auch auf einer anderen Ebene. Man sieht zum Beispiel, dass Moskau im Moment sehr stark geschützt wird. Also rund um Moskau ist Luftabwehr stationiert worden. Luftabwehr, die von anderen Städten müssen abgezogen werden und die mit dem Provinz eben auch sehr verwundbar macht. Was in Russland aber nicht so problematisch wahrgenommen wird, weil Moskau immer schon das Machtzentrum war und die Provinz halt immer eine zweite Priorität hatte in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber die Distanz ist sichtbar, sie ist aber nicht so aussergewöhnlich, wie wir das unsere Wahrnehmung würden beschreiben.
Ich komme noch schnell zurück auf das, was Sie gesagt haben, dass ein Angriff der Ukraine sehr außergewöhnlich wäre, weil vor allem die Ukraine auch aus moralischer Sicht sollte es nicht machen. Jetzt aber umgekehrt, Putin hat ja für den 9. Mai eine Waffenruhe vorgeschlagen und die aber dann selber gebrochen. Und das hat aber Zelensky auch als zynisch bezeichnet. Ist die Waffenruhe ein Zeichen von Schwäche oder eher ein taktischer Schachzug?
Es ist wahrscheinlich vor allem ein Zeichen von Angst. Ein Zeichen von Angst, dass tatsächlich etwas könnte passieren. Das ist außergewöhnlich. Der Vorschlag ist von russischer Seite gekommen, dass man einen Waffenruf der 8. und 9. Mai ausrufen und mit dem ganz offensichtlich einfach die eigene Parade möchte schützen, weil man sich dieser Schmach nicht möchte hingeben, dass man die Parade nicht durchführen kann oder dass sie massiv bedroht wäre. Der Zelensky hat auf das reagiert und gesagt, wenn man jederzeit eine Waffenruhe machen könnte. Bei einer Waffenruhe geht es nicht darum, eine Parade zu schützen, sondern Menschen zu schützen. Und dann ist es unabhängig vom Zeitpunkt. Und dass die Ukraine dann eine Waffenruhe vorgezogen hat, 5. und 6. Mai in dieser Woche, ist ein starkes Zeichen gewesen. Aber es ist selbstverständlich von russischer Seite weder bestätigt noch eingehalten worden. Und ganz offensichtlich auf russischer Seite die Waffenruhe nie ein Thema war. Es ist gleichzeitig aber auch eine Steilvorlage, die sich die russische Regierung bewusst geschaffen hat. Wenn während dieser Waffenruhe ukrainische Angriffe stattfinden, dann liefert das auch einen möglichen Vorwand, um eine Eskalation können zu begründen. In jede Richtung. Die Ukraine hat gesagt, sie werde jede Waffenruhe unterstützen, solange sie gegenseitig ist. Russland wiederum hat gesagt, wenn die Waffenruhe von ukrainischer Seite gebrochen wird, dann werden wir mit massiven Vergeltungsschlägen auf Kiew insbesondere reagieren und hat ja auch ausländische Diplomaten in Kiew aufgefordert, die Stadt zu verlassen, damit wir am Samstag könnte zurückstehen, falls die Ukraine sich mit der Waffenruhe halten.
Ja, Drohnenangriffe tief im russischen Gebiet sind immer häufiger geworden jetzt aus Seite der Ukraine. Wie verändert die neue Art von Kriegsführung das Machtbild vom Krieg? Also wird Russland schwächer?
Russland ist im Moment dabei, die Oberhand zu verlieren. Das muss man so sagen. Man sieht das auf dem Schlachtfeld selber. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Monat gehabt, wo Russland netto mehr Gelände verloren hat, als es gleichzeitig erobert hat. Das hat es in den letzten Jahren nicht mehr gegeben. Es sind Angriffe von der Ukraine, die auch wichtig sind, weil sie Nachschublinien unterbrechen. Also die Ukraine greift ja ganz konkret Waffenproduktionen an. Sie greift aber auch Produktionen und Logistik an, die wichtig sind für Öl- und Gaslieferungen und mit dem also die wirtschaftlichen Komponenten vom Krieg treffen. Was neu ist im Krieg, ist auch, dass die Ukraine mit massiven Drohnenschwärmen angreift und mit dem also auch die russische Strategie kopiert, allerdings in einer verbesserten Form.
die aktuelle Entwicklung zeigt vor allem, dass die Ukraine in den letzten Jahren unglaublich viel dazugelernt hat und sehr grosse Fortschritte gemacht hat in der Kriegsführung. Und mit dem wird gleichzeitig auch die russische Führung bloßgestellt, weil das auf ihrer Seite eben gerade nicht passiert ist. Russland ist gefangen in einer Art von Kriegsführung aus der Vergangenheit und die Ukraine hat dort sehr viel mehr Unterstützung gemacht. Symbolisch ist es für die Führung in Moskau verheerend, wenn jetzt der Krieg in Russland angekommen ist. Ganz offensichtlich, und man kann das nicht mehr verschwiegen, wir haben in dieser Woche in bis zu 20 Regionen in Russland Luftalarm gehabt und das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei.
Ja, der Druck steigt auf den Putin. Jetzt ist die Frage, macht ihn das kompromissbereiter oder eben nutzt man das denn für eine weitere Eskalation, dass man die kann begründen?
Der russische Machthaber Wladimir Putin hat in den letzten Jahren ganz klar gesagt, dass es für ihn nur ein mögliches Ende vom Krieg gibt und das ist ein Sieg über die Ukraine. Und er hat das auch sehr stark mit seiner Person verbunden. Gerade der Tag des Sieges am 9. Mai ist ein deutliches Zeichen. Wir haben im Zweiten Weltkrieg, oder wie es in Russland heisst, im grossen Vaterländischen Krieg, den Westen besiegt. Der narzisstische Westen und wir wiederholen das heute. Und das ist auch so ein Slogan von dem Tag des Sieges. Wir können das jederzeit wiederholen. Und für die russische Führung gibt es nur ein mögliches Ende, das ist der Sieg über die Ukraine. Wenn der Druck jetzt zunimmt, dann ist die Gefahr von einer Eskalation zunehmend grösser. Das darf weder die Ukraine noch der Westen davon abhalten, vermehrt die Verteidigung zu unterstützen und zu kämpfen. Aber das Eskalationsrisiko nimmt zu, weil ein Putin sein persönliches Schicksal mittlerweile auch mit dem Ausgang vom Krieg verbunden ist.
Herr Hirsiger, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Vielen Dank.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.